Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Guten Abend auch an meinen Mann des Abends, Johannes Dörbel.
Hallo.
Hallo, na? Ich frage dich jetzt nicht die Frage, weil du willst ja nicht, dass ich dir die Frage stelle, wie es dir geht.
Ja.
Oder sollen wir mal...
Ja, weil das ist immer so...
Wie geht's dir denn, Johannes?
Mir geht's sehr gut.
Das freut mich. Mir auch.
Und dir?
Ja.
Dir auch.
Der kleine Elefant, der hier am Montag noch gesprochen hat im Radio, es geht ihm etwas besser, beziehungsweise die Erkältung verflüchtigt sich zu langsam.
Das
sind doch auch schöne Nachrichten, finde ich auch. Also, ich bin der kleine Elefant. Sonja Maschkat, mein offizieller Name. Schönen guten Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ihr noch eins habt, dann hebt es bitte sehr gut auf, denn es hat ab jetzt Seltenheitswert. Das rote Schokoherz von Air Berlin, das man immer bekommen hat, wenn man gelandet ist. Denn seit heute gilt, Lufthansa übernimmt große Teile von der insolventen Air Berlin. Den Vertrag dazu haben heute beide Seiten unterschrieben. Und wir haben noch ein paar Fragen. Und die stellen wir jetzt an Cord Schellenberg. Der kennt sich aus mit allem, was mit Luftfahrt zu tun hat. Cord, was bedeutet das denn jetzt für einen Großteil der Angestellten bei Air Berlin, diese Übernahme?
Für die Air Berliner, wie sich die Air Berlin-Mitarbeiter auch selber bezeichnet haben, ist das schon ein Einschnitt, der, das finde ich aber auch, muss man dazu sagen, der nicht überraschend gekommen sein kann. Denn weder, dass es Air Berlin schlecht ging, dürfte den Mitarbeitern verschlossen geblieben sein, noch, dass die Lufthansa schon ein Auge auf ihren Wettbewerber geworfen hat, um andere Airlines aus Deutschland möglichst fernzuhalten. Und insofern ist es für die Mitarbeiter Abschied, aber es ist sicherlich auch ein Weg zu etwas Neuem. Wer heute bei Niki tätig ist, der Ferienfluggesellschaft oder der LGW, der Regionalfluggesellschaft, der geht mit zur Lufthansa. Ob er das mit demselben Vertrag tut oder ob er neue Verträge braucht, das wird die Zeit noch zeigen. Ich glaube, dass es durchaus auch deshalb eine Neuorientierung auch für die Menschen persönlich ist. Deswegen werden die heute auch ein bisschen betroffen sein.
Was passiert denn jetzt mit den innerdeutschen Flügen? Werden die jetzt teurer?
Also bei den innerdeutschen Flügen, da wird sicherlich die EU-Wettbewerbsabteilung sehr genau hinschauen. Denn hier gehen Flugzeuge von einem Wettbewerber zum anderen, ohne dass diese Position des Wettbewerbers nachbesetzt wird. So sieht es jedenfalls zurzeit aus. Ein bisschen Hoffnung ist dann noch auf EasyJet. Dort laufen ja noch Verhandlungen mit der Insolvenzverwaltung bei Air Berlin. Und das könnte ein auch wirklich sehr ernstzunehmender innerdeutscher Herausforderer für die Lufthansa werden oder sein. Aber bisher hat EasyJet überhaupt keine innerdeutschen Flüge. Das heißt, das wäre meine Empfehlung für die Zukunft. Wenn das nicht so ist und EasyJet sich nicht entscheidet, innerdeutsch zu fliegen, dann wäre es sicherlich Aufgabe der Behörden, Wettbewerb zu verordnen. Und das heißt, dass Eurowings oder Lufthansa Start- und Landezeiten an großen Flughäfen abgeben müssen und dass Wettbewerbern diese Start- und Landezeiten angeboten werden.
Und würde dieser Wettbewerb dann auch bedeuten, dass man vielleicht dann auch mal sagen muss, also billig fliegen funktioniert nicht mehr?
Das ist, glaube ich, ein bisschen verknappt. Denn wir sehen auf der einen Seite, dass es das ist, was zu großen Zuwächsen führt und witzigerweise gar nicht jetzt aktuell nur in Europa, sondern ganz stark auch in Asien, wo immer mehr Menschen fliegen können, wenn es günstiger wird. Aber es ist auch eine Geschichte, die seit über 40 Jahren mit dem großen Modell aller Low-Cost-Carrier der Southwest Airlines funktioniert. Und die haben, ich glaube, in den 40 Jahren bis auf ein Quartal immer Gewinn gemacht. Also es ist schon die Frage, wie kriegt man das gut hin? Ryanair ist eine super erfolgreiche Low-Cost-Airline in Europa und hat heute mehr Passagiere als die Lufthansa im Jahr. Aber, das haben wir in den letzten Wochen auch gehört, kommt da durchaus organisatorisch momentan an ihre Grenzen. Das heißt aber, glaube ich, nicht, dass dieses Modell nicht auch weiter auf Kurzstreckenflügen ein, zwei Stunden die Zukunft sein wird. Ich glaube, die Menschen wollen weiter günstig fliegen und dann halt ihr Geld vor Ort oder im Hotel ausgeben.
Welche Auswirkungen, das habe ich mich auch noch gefragt, hat das eigentlich für Berlin so als Flughafenstandort? Also wir wissen ja, der Flughafen BER, da geht es irgendwie überhaupt nicht voran. Jetzt ist auch noch die Hausfluglinie weg. Also was bedeutet das?
Ja, das könnte sicherlich ein Fragezeichen hinter der Entwicklung von Berlin sein. Aber auf der anderen Seite ist Berlin der beliebt bei den Airlines, weil es bei den Kunden so nachgefragt wird, dass auch heute ja schon ein super voller Flughafen Tegel existiert, wo eben sehr, sehr viele Menschen starten und landen wollen, weil es der alte Berliner Westflughafen ist und die Alternative ist Schönefeld, wo eher die Low-Cost-Carrier sind und wo ja auch ein Stück weit eben Einigung Deutschlands stattfindet, weil es der frühere Ostflughafen war. Und diese Dinge zusammengefügt, denke ich, führen immer noch dazu, dass Air Berlin ersetzt werden wird durch Wettbewerber oder eben durch Eurowings. Heute hat Lufthansa schon gejubelt, dass sie nun die Nummer 1 in Berlin sind. Das waren sie nämlich bisher gar nicht in der deutschen Hauptstadt. Also die werden sicherlich nicht nachlassen, auch Werbung für Berlin zu machen und mehr Fluggäste in die Stadt zu holen.
Lufthansa übernimmt die insolvente Air Berlin. Was das für die Angestellten bedeutet, ob Fliegen jetzt eventuell teurer wird, Infos dazu hatte Kurt Schellenberg.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Hätte man Anis Amri früher festnehmen und dadurch möglicherweise den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor einem Jahr verhindern können? 12 Menschen sind dabei getötet worden, über 60 verletzt. Das ist die zentrale Frage im Fall Anis Amri. Und der Berliner Senat hat ja einen Sonderermittler damit beauftragt, einen Abschlussbericht zu verfassen. Der ist heute vorgestellt worden und der kommt zu einem ganz klaren Ergebnis. Man hätte Anis Amri viel früher verhaften können. Ich habe drüber gesprochen mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg. Michael, bei wem sieht der Sonderermittler denn eigentlich die Verantwortung?
Also der Sonderermittler Bruno Joost hat sich schwerpunktmäßig mit dem passiert, was hier in Berlin gelaufen ist in Sachen Anis Amri. Und da geht es eben vor allem um die Arbeit der Polizei. Was nicht so im Fokus gestanden hat, das war so dieser ausländerrechtliche Teil. Also die Frage, warum hat man Amri nicht einfach abgeschoben? Da spielte die Musik überwiegend in Nordrhein-Westfalen. Da gab es die eine oder andere Frage, die aufgeworfen wurde. Aber hier ging es eben heute vor allem um die Berliner Polizei. Und wenn man da den Teppich hochhebt, dann stellt man fest, dass da offenbar doch so einiges schiefgelaufen ist.
Was sind denn die konkreten Vorwürfe dann, beziehungsweise was ist schiefgelaufen?
Also es geht vor allem um den Informationsfluss innerhalb der Berliner Polizei. Wir kennen das Problem, wenn es von Behörde zu Behörde Probleme gibt, vor allem auch Bund, Land. Aber in diesem Fall reden wir mal ganz einfach über das Berliner Landeskriminalamt, wo man beim Staatsschutz eine Zeit lang eben versucht hat, Anis Amri diesen Anschlagsplan nachzuweisen. Den konnte man nicht finden. Man hat dann aber bei der Überwachung seines Handys sehr wohl festgestellt, dass er ganz andere Sachen macht, nämlich gewerbsmäßig dealen. Und man hätte auch ganz einfach dann eben den Kollegen von der Drogenfahndung sagen können, nehmt ihr euch doch mal der Sache an, dann ziehen wir ihn auf diese Weise aus dem Verkehr. Hat man nicht gemacht. Man hat es dabei bewenden lassen, mit dem Ergebnis, dass am Ende sogar die Akten manipuliert wurden. Das ist schon ein starkes Stück.
Aber warum hat man es denn dabei bewenden lassen? Gibt es dazu eigentlich konkrete Äußerungen in diesem Bericht?
Nein, dazu gibt es keine konkreten Äußerungen. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Staatsschutz eben arbeitet, wie der Staatsschutz nun mal arbeitet. Und das heißt, die sind fokussiert auf diese ganz großen Straftaten, sprich staatsgefährdende Geschichten. Gibt es wirklich hier die Absicht, einen Anschlag zu verüben in Deutschland? Man versucht das auf jeden Fall mit allen Mitteln dann irgendwie natürlich zu verhindern und den Nachweis zu erbringen, um diese Person dran zu kriegen. Und da lässt man eben die anderen Dinge außen vor. Und das ist zwar in der Routine der Arbeit zunächst mal nachvollziehbar, aber man kann dann eben nicht irgendwann hingehen und sagen, gut, wir interessieren uns nicht mehr für den Amri, weil es da offenbar für uns nichts zu entdecken gibt, aber gucken dann nicht, ob wir ihn auf andere Weise aus dem Verkehr ziehen können.
Dass gravierende Fehler passiert sind, also dass dieser Anschlag möglicherweise hätte verhindert werden können in Berlin, das an sich ist ja jetzt nichts Neues, das wissen wir ja schon. Hat sich denn jetzt seitdem überhaupt was getan? Hat sich was geändert?
Ja, es hat sich schon was geändert. Das muss man schon sagen. Es hat sich vor allem auch eben im ausländerrechtlichen Teil was geändert. Viele dieser islamistischen Gefährder sind Personen, die abgeschoben werden können. Und das passiert eben häufig nicht, weil die Zielländer die Frage der Staatsangehörigkeit nicht klären und dementsprechend sagen, wir nehmen die nicht zurück, das ist gar keiner von uns. Mittlerweile kann man die Leute sehr konsequent in Abschiebehaft nehmen. Das ging damals nicht so einfach und insofern haben wir hier eine völlig andere Ausgangslage mittlerweile. Und es hat sich auch bei der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden durchaus was geändert, hier im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin-Treptow, wo die alle um einen Tisch sitzen und diese Fälle besprechen. Man begegnet sich da auf Augenhöhe, weil im Endeffekt Sicherheit Ländersache ist. Aber das Bundeskriminalamt hat mittlerweile den Hut auf und eine Führungsfunktion und kann eben zumindest gucken, ob jeder das tut, was er zugesagt hat. Und es ist bei Amri eben auch so gewesen, dass man am Ende kein Controlling hatte, so im klassischen Sinne, dass niemand überprüft hat, ob die Maßnahmen, die stattfinden sollten, wirklich stattgefunden haben. Und so ist eben vieles einfach im Sande verlaufen.
Und reichen diese Änderungen denn jetzt aus? Oder was ist deine Einschätzung? Müsste doch noch an der einen oder anderen Stelle etwas nachgebessert werden?
Also ich denke, das Bundeskriminalamt müsste eine noch stärkere Rolle bekommen. Ich denke, bei diesen Fällen islamistische Gefährder, die länderübergreifend unterwegs sind, muss das Bundeskriminalamt zuständig sein und eine Weisungsbefugnis haben. Das haben wir eben bisher noch nicht. Ansonsten die Frage, sind solche Fälle weiterhin denkbar, würde ich leider mit Ja beantworten, aus dem einfachen Grunde, weil wir auch ein Mengenproblem haben. Es gibt viel zu viele solcher Fälle. In der Rückschau ist man immer schlauer und die Frage, hätte der Anschlag verhindert werden können? Da würde ich immer, wäre ich immer vorsichtig, aus dem einfachen Grunde, weil es sehr gut denkbar ist, dass niemand diesen Anschlagsplan erkannt hätte, denn nichts ist einfacher, als sich in ein Fahrzeug zu setzen und damit einfach loszufahren.
Der Abschlussbericht im Fall Anis Amri kommt zum Ergebnis, dass es grobe Fehler gegeben hat bei den Sicherheitsbehörden und die hätten nicht vorkommen dürfen, so formuliert es der Sonderermittler. Hintergründe dazu von Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Angeln kann ganz schön gefährlich sein. Also zum Beispiel, wenn sich der Haken so beim Auswerfen in den Hahn vom Nachbarangler verfängt. Oder wenn so ein richtig dicker Fisch anbeißt, also dass man seine Rute so überhaupt nicht mehr richtig festhalten kann. Was da allerdings jetzt einem Angler in Südengland passiert ist, das ist schon eher die Kategorie ziemlich ungewöhnlich. Ein Angler hat einen Fisch kurz nach dem Rausfischen versehentlich runtergeschluckt. Johannes Döbbelt, unser Reporter, entschuldige bitte, wie konnte das passieren?
Ja, der Angler war wohl nicht ganz unschuldig dran, aber ich fange mal vorne an. Also das war so ein 28 Jahre alter Mann, der da geangelt hat, hat den Fisch ganz normal mit seiner Angel aus dem Meer geholt. War eine Seezunge übrigens, sehr beliebter Speisefisch. Kommt halt nur nicht so gut, wenn der als Ganzes im Hals steckt.
Ich liebe übrigens diese Details, war übrigens eine Seezunge.
14 Zentimeter lang war er, also jetzt nicht riesig groß, aber auch nicht so mini klein, wenn du dir vorstellst, ne? 14 Zentimeter im Hals. Also er hatte jetzt diesen Fisch, hat er aber einen schwerwiegenden Fehler gemacht und zwar hat er so ein bisschen mit dem Fisch rumgealbert, hat ihn genommen, so einen Schwanz gefasst und dann über seinen geöffneten Mund gehalten und ihn da so ein bisschen zappeln lassen, sollte wahrscheinlich irgendwie cool aussehen. Und dann konnte sich der Fisch aber befreien und fiel in seinen Mund und dann in den tiefen Hals rein und da ist er auch stecken geblieben.
Oh, und dann stecken gebliebener Fisch im Hals, ging es dem Mann nicht so gut?
Nee, gar nicht. Der ist kollabiert tatsächlich, hat dann auch aufgehört zu atmen. Die Freunde haben dann noch so Wiederbelebungen versucht, hat aber nichts gebracht. Irgendwann kam dann der Krankenwagen und Sanitäter und die haben dann Herzstillstand festgestellt. War also richtig dramatisch. Und auf dem Weg ins Krankenhaus hat dann einer der Sanitäter versucht, mit so einer Pinzette den Fisch wieder rauszuziehen. War aber wohl sehr schwierig und sehr frickelig. Also er hat dann versucht, so die Spitze des Schwanzes zu packen. Mhm. Die hat er gerade noch so gesehen im weit geöffneten Mund und im Hals unten drin. Und beim sechsten Versuch hat das dann wohl geschafft, hat dann nachher erzählt, der Sanitäter hat den so ein bisschen am Schwanz gepackt, rausgezogen und seine Sorge war so, der muss ja auch am Stück bleiben, der Fisch, ne, und darf nicht auseinanderfleddern.
Ja.
Genau, aber hat es tatsächlich geschafft, ihn noch am Stück wieder rauszuholen und der Mann hat überlebt.
Wahnsinn. Immerhin das. Das ist schön. Ein Angler aus dem Süden von England wäre fast gestorben, weil sein Fang, eine 14 cm lange Seezunge, in seinem Hals stecken geblieben ist. Wie es überhaupt dazu kommen konnte, das hat uns unser Reporter erzählt, Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die USA sind raus und zwar ganz offiziell ab Ende 2018. Die USA werden aus der UNESCO austreten, das ist heute bekannt gegeben worden. Und vor etwa einer Stunde hat auch Israel erklärt, dass sie raus sind bei der UNESCO. Nochmal kurz zur Erinnerung, die UNESCO fördert auf der ganzen Welt Projekte, die sich um Erziehung kümmern, um Wissenschaft und um Kultur, am bekanntesten natürlich das UNESCO-Weltkulturerbe. Die USA zahlen schon seit 2011 keine Gelder mehr an die UNESCO, um dagegen zu protestieren, dass Palästina da eine volle Mitgliedschaft bekommt. Was bedeutet das jetzt, wenn sich die USA da komplett verabschieden? Das kläre ich mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Thilo, wie schwerwiegend ist das jetzt, dieser angekündigte Austritt der USA?
Also für die UNESCO kommt das zu einem ganz schwierigen Zeitpunkt. Es wird ja gerade eine Nachfolge von UNESCO-Direktorin Irina Bokova gesucht. Ich vermute mal, dass der angekündigte Austritt von Donald Trump, dass der nicht ganz von ungefähr kommt, dieser Zeitpunkt. Es gilt also erstmal eine Nachfolge gewählt zu werden. Und es verschärft natürlich das Finanzproblem dieser Organisation. Neben dem Hauptgeldgeber USA, die mittlerweile mit 550 Millionen Dollar im Zahlungsrückstand sind, denn du hast ja erwähnt, seit 2011 zahlen die USA kein Geld mehr an die UNESCO, verschärft sich das Finanzproblem ganz dramatisch. Die USA sind der wichtigste Geldgeber bisher gewesen. Nun sind die USA nicht die einzigen. Auch Japan ist bereits ausgetreten aus der Finanzierung. Das war der zweitgrößte Geldgeber. Damit fehlte schon ein Drittel des gesamten Budgets. Und nun kommt also auch noch Israel. Und alles zusammengenommen ist natürlich das nicht nur ein finanzielles Problem, sondern am Ende auch ein politisches Problem. Welches Gewicht hat diese Organisation in der Welt?
Du hast gerade gesagt, dass du glaubst, dass dieser Zeitpunkt von Donald Trump nicht so ungefähr gewählt wurde. Warum? Was ist der Grund dafür?
Naja, die UNESCO befindet sich in einer schwierigen Phase und mitten in einem Wahlprozess. Und jetzt kommt gewissermaßen dieses Störmanöver aus den Vereinigten Staaten. Das wirft natürlich ein Licht auch auf jetzt gewissermaßen noch instabile personelle Verhältnisse. Und ich könnte mir vorstellen, dass Donald Trump dies durchaus auch im Blick hatte.
Den Austritt hat die US-Regierung ja begründet mit der Israel-Feindlichkeit der UNESCO. Woran macht sie diesen Vorwurf fest?
Also es gibt dieses Datum 2011, das hast du schon gesagt, Sonja, da hat die UNESCO die offizielle Mitgliedschaft Palästinas beschlossen. Palästina hatte bis daher, wie bei der ganzen UNO auch, bei den Vereinten Nationen, Beobachterstatus. Das ist natürlich auf schweren Protest Israels gestoßen, denn das impliziert die staatliche Anerkennung Palästinas und dagegen wehrt sich Israel. Dann hat die UNESCO in diesem Sommer auch noch die Altstadt von Hebron zum Weltkulturerbe erklärt. Der Streit ist damit nochmal heftig lauter geworden. Und es gab immer wieder Äußerungen und Stellungnahmen, die auf die Rolle Israels anspielten und Israel eine Besatzungsmacht genannt haben. Das waren kritische Töne, die natürlich in Israel nicht gut ankamen, aber auch in den USA nicht.
Wird das denn jetzt irgendwie die Arbeit der UNESCO beeinflussen, wenn die USA nicht mehr dabei sein werden, weil kein Geld zahlen die ja schon länger nicht mehr?
Ja, natürlich, aber es sind bereits Mitarbeiter entlassen worden. Das wird natürlich, ich bin jetzt nicht so in den Innereien gewissermaßen der UNESCO informiert, aber es wird natürlich die Frage gestellt, welche Projekte fördern wir noch, wie viel Geld haben wir noch, was können wir denn noch überhaupt noch tun? Und wie gesagt, allein die Vereinigten Staaten sind mit 550 Millionen Dollar im Rückstand.
Wie endgültig ist denn jetzt diese Entscheidung?
Also, das weiß man natürlich nicht. Ich erinnere dann, dass 1984 auch Ronald Reagan schon mal ausgetreten ist aus der UNO. Er hat das damals begründet mit antiwestlicher Politisierung und ineffizientem Management. Und es war dann ironischerweise justamente George W. Bush, also der Mann, der mit seinem Irakkrieg das Völkerrecht mit Füßen getreten hat, der die USA dann wieder zurückgeführt hat in die UNO. Also man kann austreten und man kann wieder eintreten. Das heißt, es könnte sich, wenn es einen neuen Präsidenten gibt, durchaus wieder ändern.
Die USA verlassen Ende 2018 die UNESCO und auch Israel will diesen Schritt gehen. Aktuelle Infos dazu von Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ja gut, der neue Kollege riecht zwar ein bisschen streng aus dem Mund, aber ach komm, eigentlich finden ihn alle doch super süß und knuddeln auch mal gerne eine Runde mit ihm. Hunde am Arbeitsplatz sind ja in manchen Unternehmen ganz selbstverständlich. Es ist überhaupt kein Problem, die mitzubringen. Und in anderen Firmen, Unternehmen ist das überhaupt nicht möglich. In Italien hat sich jetzt ein Arbeitgeber, muss man sagen, besonders tolerant gezeigt. Der hat einer Angestellten dort sogar einen bezahlten Sonderurlaub gegeben, weil sie sich eben zu Hause um ihren kranken Hund gekümmert hat. Aber wie ist das bei uns in Deutschland? Was sagen die Gesetze bei uns auch darüber, ob der Hund überhaupt was zu suchen hat bei der Arbeit? Unser Reporter Johannes Döbbelt hat recherchiert. Johannes, habe ich denn prinzipiell das Recht darauf, meinen Hund mit zur Arbeit zu nehmen?
Nein, hast du nicht. Also dein Arbeitgeber entscheidet das ganz alleine, ob du den Hund mitbringen darfst oder nicht. Also im Zweifel einfach mal Chef oder Chefin fragen, was da genau erlaubt ist in deinem Unternehmen. Wenn es verboten ist und du deinen Hund trotzdem mitbringst, dann droht dir erst eine Abmahnung. Und wenn du das wiederholt machst, sogar eine fristlose Kündigung. Also ist keine Bagatelle.
Gehen wir jetzt mal vom Positiven aus. Also sagen wir mal, meine Chefin oder mein Chef, die sind nett und die sagen, also wenn der stubenrein ist und wenn der nicht die ganze Zeit bellt, dann kannst du den gerne mitnehmen. Muss ich dann zusätzlich auch noch die Kollegschaft, sagt man Kollegschaft, also Kolleginnen und Kollegen fragen? Ja. Ja?
Genau. Nee, der Chef kann das schon im Prinzip alleine bestimmen, aber er muss auch Rücksicht auf die Gesundheit der anderen Mitarbeiter nehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel einer eine Hundehaarallergie hat oder vielleicht auch panische Angst vor Hunden, gibt es ja auch, dann sollte der Chef da schon abwägen und vielleicht dann eher Rücksicht auf die Mitarbeiter nehmen. Aber generell ist das natürlich sinnvoll, vorher mal die Kollegen zu fragen, ob sie was dagegen hätten, ne? Auch so für das Betriebsklima. So hat das zum Beispiel auch unsere Kollegin Maike Rosenplänter hier bei uns in der Redaktion gemacht. Die haben wir ja gerade schon kurz kennengelernt. Maike hat einen Australian Shepherd und der heißt Dobby.
Ich habe, als ich ihn geholt habe, dann nochmal eine E-Mail an alle Mitarbeiter geschickt und habe gesagt, wenn jemand ein Problem mit Hunden hat, wenn jemand Angst vor Hunden hat oder allergisch ist, dann soll er mir Bescheid sagen, damit ich ihn dann eben so ein bisschen fernhalte. Bis auf zwei Kollegen habe ich nur positive Rückmeldungen gekriegt und es hat sich jetzt im Alltag eben gezeigt, dass es überhaupt gar kein Problem ist.
Ist nicht nur kein Problem, sondern zum Beispiel heute, als Maike und Dobby dann in die Redaktion kamen, haben sich alle Kollegen so total gefreut, auf den Hund draufgestürzt, ihn gestreichelt und gekrault. Und die wussten jetzt nicht, dass wir heute Abend darüber berichten.
Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man freut sich einfach, wenn der da ist. Und ich habe auch das Gefühl, der Dobby freut sich auch. Win-Win-Situation.
Auf jeden Fall gefreut. Ja. Es gibt auch einige Studien darüber, die zeigen, dass Hunde tatsächlich positiv fürs Betriebsklima sein können. Zum Beispiel auch, weil Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn du so einen Hund streichelst. Das ist aber nur ein Punkt. Also es gibt verschiedene Gründe. Wenn der Hund jetzt allerdings mega stinkt oder so oder die ganze Zeit bellt und sich nicht benehmen kann im Unternehmen, gibt es natürlich eher Probleme als positive Effekte.
Was ist eigentlich, wenn der Hund was kaputt macht im Büro oder jemanden beißt? Also kann ja theoretisch passieren.
Da musst du als Besitzerin dafür auch haften, aber dafür gibt es Versicherungen. Also es geht dann entweder über die gesetzliche Unfallversicherung oder über so eine Hundehaftpflichtversicherung. Die ist in einigen Bundesländern auch Pflicht. Also da musst du die sowieso haben.
Dann mal das andere Beispiel. Also wenn mein Arbeitgeber jetzt sagt, sorry, Hunde bei mir im Büro auf gar keinen Fall. Gibt es denn dann eine Alternative? Denn der muss ja irgendwo hin, der Hund. Ich kann ihn ja nicht, weiß ich nicht, 8 oder 9 Stunden alleine lassen zu Hause.
Ja, dafür gibt es zum Beispiel Hundesitter. Das machen auch viele Privatpersonen, die vielleicht sowieso schon 1-2 Hunde haben und dann noch einen dritten mitnehmen. Auf leintausch.de zum Beispiel kann man sich da austauschen und Leute finden. Ich habe mal für Berlin geguckt, da kostet das zum Beispiel so zwischen 15 und 40 Euro pro Tag, dann deinen Hund aufpassen zu lassen. Alternative ist noch eine Hundetagesstätte, die gibt es auch, da kannst du deinen Hund morgens hinbringen und abends wieder abholen. Das macht übrigens auch unsere Kollegin Maike so mit ihrem Hund Dobby, wenn sie den mal nicht mitbringen kann zur Arbeit, kommt manchmal auch vor. Das kostet so 13 Euro am Tag.
Dann lass uns doch bitte auch noch mal kurz über diesen Fall in Italien reden. Also da war es ja so, dass die Hundehalterin zu Hause geblieben ist, weil der Hund eben krank war. Sie wollte sich um den kümmern und sie hat dafür bezahlten Sonderurlaub bekommen. Wäre das in Deutschland auch möglich, dann spontan frei zu bekommen?
Im Prinzip schon, aber wohl nur in Ausnahmefällen oder in besonderen Notfällen und auch nur dann, wenn sich niemand anderes um das Haustier kümmern kann. Dann kann es schon zulässig sein, wenn du deswegen nicht zur Arbeit gehst. Das ist die Einschätzung von Erik Maas, Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Unter ganz engen Voraussetzungen könnte es möglich sein, eine Freistellung zu erhalten. Das ist dann der Fall, wenn das Haustier des Arbeitnehmers ärztlich versorgt werden müsste und dadurch eine vorübergehende Verhinderung gemäß § 616 BGB vorliegt.
Ja, er bezieht sich dabei auf ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Nürnberg von 2016. Das hat das so entschieden. Also wenn du das vielleicht dann deinem Chef oder deiner Chefin so klar machen kannst, vielleicht auch mit Verweis auf dieses Urteil, hast du vielleicht schon bessere Chancen, dass der da Verständnis zeigt.
Wann sind Hunde am Arbeitsplatz erlaubt und unter welchen Umständen kann ich zu Hause bleiben, wenn mein Hund mal krank ist? Johannes Dömmelt hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Was will der Typ eigentlich noch erreichen? Der hat doch schon so viel. Ich spreche jetzt von Elon Musk. Genau, das ist der Typ, dem Tesla gehört, also die Elektroautos bauen in den USA. Und der entwickelt gerade so eine Art Rohrpost für Züge. Und er recycelt Raketen. Reicht doch eigentlich für einen richtig krassen Porsche-Lebenslauf. Jetzt kann Elon Musk noch einen Absatz hinzufügen. Er ist nämlich geadelt worden, und zwar in der aktuellen Staffel von Star Trek Discovery. Da fällt sein Name, und zwar an einer ganz besonderen Stelle. Unser Reporter Stefan Beuting über einen Name-Drop, der Elon Musk unsterblich gemacht hat.
Die Szene.
Das war in der vierten Folge von Star Trek Discovery, hat die Crew der Discovery einen neuen Antrieb entwickelt. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen.
Nur so viel. Das hier ist Leven Littar, Klingonischlehrer. Und beim Antrieb dreht es sich um eine Art Pilzsporenantrieb.
Aber es ist so, dass der Ingenieur, der dran arbeitet, der steht kurz davor, das Projekt zu kippen. Und dann kommt sein Captain.
Captain Lorca.
Und sagt sinngemäß so viel wie:
How do you want to be remembered in history? Alongside the Wright Brothers, Elon Musk, Zefram Cochrane? Or as a failed fungus expert?
Möchten Sie das Projekt jetzt wirklich beenden oder wollen Sie in die Geschichte eingehen, so wie die Wright-Brüder Elon Musk oder Zefram Cochrane? Und da fällt dann eben dieser Name drin in einer Auflistung von technischen Profis der Geschichte.
Bam. Die Gebrüder Wright sind heute schon Geschichte. Engster Kanon. Die Pioniere der Luftfahrt. Zefram Cochrane, das ist eine Figur aus dem Star Trek-Universum. Ein Antriebsrevolutionär. In der inneren Logik der Geschichte ebenfalls unantastbar. Zwischen diese beiden legendären Brötchenhälften jetzt das Patty. Elon Musk. Das alles so nebenbei und selbstverständlich fallen gelassen, das verstärkt nochmal den Effekt. Vielleicht die beiläufigste und gleichzeitig größtmögliche Ehre, die du bekommen kannst.
Natürlich, klar.
Ulrike Klode, Expertin für TV-Serien.
Und ich könnte mir vorstellen, dass Jeff Bezos total sauer ist, dass Elon Musk genannt wurde. Jeff Bezos ist ja ein großer Star Trek-Fan und der hat ja auch sein eigenes Raumfahrtprojekt, das Blue Origin heißt. Und der hat ja in einem Star Trek-Film auch ein Cameo gehabt, da war er als Alien verkleidet. Und wenn der das jetzt gesehen hat, der hat das sicher gesehen, wird der wahrscheinlich irgendwie vor Wut in den Sessel gebissen haben.
Gut für Elon Musk und auch für die Macher der Serie.
Dadurch, dass Elon Musk ein, wissen wir noch nicht so, ob er wirklich großer Pionier wird, aber ein bekannter Mensch in der Gegenwart jetzt in einer Serie der Zukunft genannt wird, zeigt ja, dass unsere Gegenwart irgendwie relevant ist. Und das fördert die Identifikation mit der Geschichte.
Der Trick aus Sicht der Serienmacher ist also klar. Nimm ein Identifikationsobjekt, aka Elon Musk, setz es ein und die Zuschauer erkennen ihre Welt und ihre Zeit in der Serie und freuen sich. Für Musk aber sind das die allergrößten Vorschusslorbeeren überhaupt.
Ja, ich denke schon. Der Herr Musk kann sehr stolz darauf sein, dass er eigentlich in so einer doch sehr wichtigen Aufzählung aufgeführt wird.
Denn in dieser Aufzählung geht es nicht um E-Autos oder Rohrpost. Es geht auch nicht um wiederverwertbare Raketenstufen. Es geht um Revolutionen der Fortbewegung. Darum, Neuland zu betreten. So eine Entwicklung, wie sie etwa nötig wäre, um von der Erde zum Mars zu fliegen. Es geht um Elon Musks Marspläne. Schon in 7 Jahren soll die Hin- und Rückreise möglich sein. Das Projekt heißt BFR, Big Fucking Rocket. Und in der Welt der Star Trek-Serie Discovery scheint dieses Projekt im Rückblick erfolgreich gewesen zu sein.
Viele Wissenschaftler werden heute sagen, er ist bestimmt eine wichtige Person, aber wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Aber scheinbar wissen diese Leute schon doch einiges darüber.
In den 80ern lief Raumschiff Enterprise bei den Leuten zu Hause, im dicken Röhren-TV. Da waren in der Serie die Schirme schon viel flacher. Kirk hatte schon einen Communicator, aka Club-Handy. Als alle anderen noch dachten, zum Telefonieren brauchst du immer eine Schnur. Und jetzt nimmt die Serie vorweg, dass Elon Musk erfolgreich sein wird, als Revolutionär der Raketenantriebstechnik. Das ist doch nett.
Dadurch, dass Elon Musk auf dem Bildschirm erwähnt wird, ist er unsterblich geworden oder kann er nicht mehr sterben. Also sinngemäß heißt der Satz so quasi Hashtag Elon Musk Pong Lomo Cher Lachbe Rach.
Die Autoren von Star Trek legten bei aller Fiction immer viel Wert auf Science. Und dabei nicht nur auf klassische Technik-Raumfahrt-Themen, sondern auch sprachwissenschaftliches. Beispiel Mark Okrent, Linguist und Klingonisch-Erfinder, von dem einmal in der Serie ein Buch aus dem Schrank gezogen wird.
Dadurch, dass er auf den Requisiten namentlich erwähnt wurde, ist er damit ja eine Star Trek-Figur geworden.
Und vielleicht ist irgendwann noch ein klein wenig Platz in diesem großen Star Trek-Universum für einen deutschen Klingonischlehrer.
Wenn ich ein Teil sein könnte von Star Trek, das glaube ich, das wäre das höchste Level des Lobs, was ich mir selbst so denken könnte.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Da möchtest du als Rentier in aller Ruhe einfach nur deinen Job machen, das heißt Gras und Kräuter fressen und verdauen, weil du das eben am besten kannst. Und dann kommt dir der norwegische Landwirtschaftsminister dazwischen. Jon Georg Dahle möchte gerne die Grenze zu Schweden dicht machen. Am liebsten wäre es ihm, wenn es eine Begrenzung geben würde für Rentiere. Ganz genau. Und da müssen wir natürlich mal drüber sprechen mit unserem Korrespondenten für Skandinavien, Carsten Schmiester. Carsten, was ist denn jetzt eigentlich da genau das Problem?
Im Prinzip ist es eine Witterungsproblematik, denn hier kommt langsam der Winter und die vielen tausend Rentiere, die im Moment ganz oben eigentlich in Norwegen sind, die zieht es jetzt nach Süden, ganz klar, weg vom Schnee, also da, wo man noch was zu fressen findet. Unglücklicherweise müssen sie dabei die Grenze zwischen Norwegen und Schweden überqueren, so wie im Frühjahr, da geht es immer andersrum. Und beide Länder streiten sich heftig, weil sie sagen, wir haben eigentlich nicht genug Platz für die vielen Viecher und wir wollen, dass das mal aufhört. Deshalb dieser komische Vorschlag, die Grenze für die vierbeinigen Wirtschaftsflüchtlinge einfach zu schließen.
Und diese Rentiere, die werden ja gezüchtet und diese Herden auch quasi von A nach B und wieder zurückgetrieben von den Samen, ne? Ist richtig?
Richtig, von den Samen. Das ist ein indigenes Volk. Die leben sowohl in Norwegen als auch in Schweden, auch in Finnland, also oben, hoch oben im Norden. Und denen ist das im Prinzip genauso egal wie ihren Rentieren auch. Hauptsache, die haben genug zu fressen und sie berufen sich halt auf jahrhundertealte Gepflogenheiten. Das war halt immer so. Die Viecher sind dem Essen hinterhergegangen. Im Winter halt Richtung Süden, im Frühjahr dann wieder Richtung Norden. Da hat sich keiner drüber aufgeregt, aber die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Die Weidefläche wird immer knapper. Tourismus, Industrie, Windräder werden aufgestellt und deshalb wird es langsam eng.
Und das heißt, also wenn es jetzt diese Vereinbarung schon so lange gibt es auch schon im Endeffekt die Diskussion darüber, also wer wo wie seine Rentiere grasen lassen darf?
Ja, also ganz genau 1751, da hat man sich damals über die Grenzen geeinigt, so wie sie heute noch verlaufen. Und dann gab es alle 30 Jahre etwa neue Abkommen, wie das denn mit den Rentieren zu sein hat. Das letzte 1972, das sollte 2005 erneuert werden, ist es aber nicht. Seitdem streitet man sich nämlich oder hat, das ist der Vorwurf jeweils an die andere Seite, die Sache auch irgendwie bewusst liegen gelassen, weil man sich nicht weiter ärgern wollte und gedacht hat, das haut schon irgendwie hin. Aber jetzt kommt eben jener von dir schon zitierte Herr Dahle und macht kräftig Ärger und das hat ganz schön Auswirkungen.
Und wie reagiert man in Schweden darauf?
In Schweden erstmal angeblich, sagen die Norweger, mit bewusstem Verzögern, weil man kein Interesse habe. Es gibt aber auch das Bemühen der schwedischen Seite zu sagen, wir wollen neu verhandeln, denn die Schweden wiederum sehen sich eigentlich als Verlierer dieses 1972er Vertrages. Das sei für sie etwas ungünstig ausgefallen. Ganz praktisch wird im Moment diskutiert, dass die Herden einfach kleiner werden sollen, aber da kommen die Samen wieder ins Spiel, die leben nämlich davon und die sehen überhaupt nicht ein, das zu machen, weil sie würden sich ja ihrer eigenen Wirtschaftsgrundlage zumindest teilweise berauben. Das Problem wird im Moment ganz pragmatisch gelöst von den Rentieren selber. Die haben Hunger und die gehen einfach weiterhin dahin, wo es was zu essen gibt.
Das heißt, das ist dann auch jetzt erstmal die Lösung des Problems oder gibt es da noch eine andere?
Ja, es gibt ja keine Grenze, die man wirklich zumachen kann. Mhm. Insofern finde ich, ist das eine glatte Luftnummer, die da diskutiert wird. Und das zeigt einfach nur einmal mehr, dass Schweden und Norwegen zwar für uns Deutsche so wie gute Nachbarn, fast wie Verwandte wirken, aber sich doch in vielen Details des Zusammenlebens überhaupt nicht grün sind und deshalb auch überhaupt nicht zu einer Lösung kommen. Ich denke, dieses Gewurschtel wird erstmal so weitergehen.
Danke für die aktuellen Infos. Carsten Schmiester hat uns erklärt, warum es in Norwegen gerade eine kleine Schwierigkeit gibt und die lautet, Norwegen möchte gerne eine Begrenzung für Rentiere, die aus Schweden rüberkommen, um zu grasen. schwierig zu lösen, das ganze Problem. Vielleicht ist es auch gar keins in Wirklichkeit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie viele Falten ich im Gesicht habe, das sage ich euch erstens nicht und zweitens geht es euch auch gar nichts an. Warum bin ich so unverschämt zu euch hier im Radio? Na, das erfahrt ihr jetzt in unserem Best-of-Wissensnachrichten von heute, von Donnerstag, und die fasst euch Anna Berling zusammen.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Falten im Gesicht sind ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand schon etwas älter ist. Aber auch wenn sich Lippen oder Augenbrauen nicht mehr so stark im Gesicht abzeichnen, wirkt es älter, schreiben Forscher aus Frankreich und den USA in einem Fachmagazin. Sie haben Bilder von Frauen aus verschiedenen Ethnien von einem Computerprogramm analysieren lassen. Die Frauen waren zwischen 20 und 80 Jahre alt und kamen aus Südafrika, Frankreich, Asien und Lateinamerika. Bei allen Frauen nahm der Kontrast an Mund- und Augenbrauen mit zunehmendem Alter ab. Als nächstes haben die Forscher Bilder von Frauen so bearbeitet, dass sie einmal einen höheren und einmal einen etwas niedrigeren Kontrast aufwiesen. Probanden, die anschließend das jünger aussehende Bild aussuchen sollten, entschieden sich zu 80% für das Bild mit dem höheren Kontrast. Daraus schließen die Forscher, dass Lippen und Brauen über die Kulturgrenzen hinweg für junges Aussehen stehen, wenn sie sich deutlich vom Rest des Gesichts abheben. Die Studie wurde von der Kosmetikindustrie finanziert. Ein Ring ist in unserem Sonnensystem eine Seltenheit. Bisher wusste man nur von den vier Planeten Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun, dass sie von einem Ring umgeben sind, und von zwei Asteroiden. Haumea ist der erste Zwergplanet, bei dem Astronomen einen Ring nachweisen konnten. Sie schreiben im Fachmagazin Nature, dass der etwa 70 Kilometer breit ist und einen Durchmesser von etwa 2300 Kilometern hat. Haumea ist einer von nur vier bisher bekannten Zwergplaneten jenseits des Neptuns. Entdeckt wurde er 2004. Besonders gut beobachten konnte man ihn im Januar dieses Jahres, weil Haumea da von der Erde aus gesehen einen helleren Stern verdeckte. Mit 12 Teleskopen weltweit beobachteten Astronomen diesen Moment und stellten dabei fest, dass nicht nur der Zwergplanet einen Schatten warf, sondern auch sein Ring. In seinem kurzen Leben war Jeremy wahrscheinlich die berühmteste Schnecke der Welt. Zumindest machte er im Mai weltweit Schlagzeilen als einsamste Schnecke der Welt. Jeremy war ein sogenannter Schneckenkönig. Sein Schneckenhaus war also anders als das der allermeisten seiner Artgenossen, links herumgedreht und nicht rechts gedreht. Mit all den rechts gedrehten Schnecken konnte sich Jeremy aber nicht paaren, also suchten die britischen Forscher, in deren Labor er lebte, per Kontaktanzeige, unter anderem auf Twitter, nach anderen links gedrehten Schnecken. Die fanden sich auch, aber dann nahm das Drama seinen Lauf. Es paarten sich nämlich die beiden anderen links gedrehten Schnecken, die extra für Jeremy herangeschafft worden waren, und der guckte in die Röhre. Die Geschichte ging aber glücklich zu Ende. Jeremy paarte sich dann doch noch. Seine Nachkommen schlüpften kurz bevor er jetzt verstarb. Im gesegneten Schneckenalter von etwa 2 Jahren. Seine Verdienste für die Wissenschaft sind unbestritten. An seinem Beispiel können die Forscher biologische Asymmetrien untersuchen. Die kommen auch bei Menschen vor, zum Beispiel Links- und Rechtshänder. Jeremys Kinder sind übrigens richtig rum. Das Gen dafür ist nämlich dominant.
Deutschlandfunk Nova.
Kennt ihr diese Rubrik? Was macht eigentlich, heißt die? Also was macht eigentlich, keine Ahnung, Sarah Michelle Gellar zum Beispiel? Oder der Hamster, der schon seit 5 Jahren unterm Teppich klebt? Oder Fipronil? Ja, ihr erinnert euch, Fipronil, dieses Insektengift, das in frischen Eiern nachgewiesen worden ist. So ungefähr 2 Monate her. Daraufhin sind erstmal Millionen von Eiern vernichtet worden, Legehennenbetriebe wurden gesperrt und es gab natürlich mächtig viel Aufregung und Ärger. Und danach haben wir Fipronil vergessen. Naja, fast. Denn das Zeug ist nach wie vor noch drin, und zwar in Eierprodukten. Und deswegen wollen wir noch mal genauer wissen, was ist denn jetzt eigentlich mit Fipronil? Ich habe nachgefragt bei unserem Korrespondenten Paul Vorreiter in Berlin. Also Paul, jetzt haben wir in den letzten Wochen nicht so viel davon gehört. Was ist denn im Moment gerade los, auch auf politischer Ebene in Sachen Fipronil?
Wir sprechen ja gerade wieder über Fipronil, weil wieder Proben genommen werden. Eigentlich schon seit August, da laufen Tests. Diesmal geht es allerdings nicht um Eier, sondern um eihaltige Produkte. Also das können Backwaren sein oder Eierlikör. Und ja, da werden jetzt bis Ende des Monats fast 800 Analysen noch genommen und ausgewertet. Und die Tests, in die hat die Süddeutsche Zeitung diese Woche reingeschaut und so etwa schon die Hälfte davon ist ausgewertet. Und dabei kam heraus, dass in 100 Proben Fipronil drin gesteckt ist. Und etwa jeder vierte dieser Tests ist mit Werten über der sogenannten Rückstandshöchstgrenze aufgefallen. Die liegt bei 5 Mikrogramm. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung erst ab 730 Mikrogramm pro Kilogramm Fipronil im Ei von einer Gefahr ausgeht, also einer gigantisch höheren Menge. Nichtsdestotrotz, das bedeutet, Fipronil ist ins Essen gelangt. Das heißt, der Fipronil-Skandal, bei dem wir uns ja damals nur auf die Eier konzentriert haben, ist nicht ausgestanden, sondern es steckt eben auch in eihaltigen Produkten. Aus Berlin hören wir zum Beispiel, dass bei diesen Tests 3 Produkte Überschreitungen dabei festgestellt wurden und die wurden dann auch aus dem Handel genommen. Das sagte zumindest die Verbraucherschutz-Senatsverwaltung.
Gut, also es passiert was. Es werden Proben genommen, die werden ausgewertet. Einige Produkte werden dann wiederum aus den Supermärkten genommen. Reicht das denn den Verbraucherschützern, das, was gerade passiert an Maßnahmen?
Denen reicht das nicht und die finden das vor allem auch insofern problematisch, weil sie der Meinung sind, dass die Gesetzeslage da auch nicht so ganz optimal ist.
Richtig ist, dass es bisher noch einen Graubereich rechtlich gibt, wann denn tatsächlich die Öffentlichkeit informiert werden darf über gesundheitsrelevante Produkte. Das hat man damals schon beim Pferdefleischskandal festgestellt. Damals wussten die Behörden auch, dass viele Produkte betroffen waren, durften aber nicht sagen, welche es dann tatsächlich sind.
Ja, das war Lena Blanken von Foodwatch. Naja, und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Tatsache, wieso es jetzt irgendwie so ruhig geworden ist um Fipronil und man sich gefragt hat, was passiert denn da eigentlich auf politischer Ebene? Dabei müsste da eigentlich auch aus Sicht von Foodwatch was passieren.
Die Europäische Kommission hat uns gegenüber schon vor Wochen bestätigt, dass wenn 5 Mikrogramm überschritten sind, dass dann Lebensmittel zurückgerufen werden müssen. Die deutschen Behörden sagen jetzt, dass erst ab 750 Mikrogramm zurückgerufen werden muss. Das ist natürlich ein riesengroßer Wert und aus unserer Sicht viel zu hoch.
Also die Sicht von Foodwatch ist einfach, Fipronil gehört nicht ins Essen rein, egal wie hoch der Wert ist. Insofern, mehr Transparenz.
Also dass das jetzt auch in Eierlikör oder eben in Backwaren gefunden wird, dieses Fipronil, ist das jetzt tatsächlich überraschend oder warum findet man das jetzt erst raus?
Naja, also wenn man davon ausgeht, dass natürlich auch mit Eiern andere Produkte hergestellt werden, ist es insofern nicht überraschend. Mhm. Aber was vielleicht tatsächlich irgendwie zum Problem wird, ist, dass viele Verbraucher auch nicht so richtig wissen, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Und da ist die Reaktion des Bundeslandwirtschaftsministeriums auch für Verbraucherschützer eher enttäuschend. Denn die sagen, naja, wenn du jetzt irgendetwas Belastetes hast oder Angst hast, dass du dich da irgendwie damit vergiftest, dann musst du dich einfach an deinen Händler wenden. Oder aber es gibt die Möglichkeit, an Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden der Länder zu gehen vor Ort. Die sind dann auch für Beschwerden zuständig, die nehmen die dann an und die prüfen dann eventuell auch, ob mit deinem Essen etwas nicht in Ordnung ist und sind dann quasi für alles Weitere dann auch zuständig.
Also das heißt letztendlich, die Verantwortung dafür liegt dann doch wieder bei uns Verbrauchern?
Naja, zumindest sagen wir es mal so, der Ball liegt so ein bisschen irgendwie in deinem Spielfeld. Das heißt also, du selber kannst entscheiden, ob du jetzt was machst oder nicht. Aber man muss vielleicht auch einschränkend dazu sagen, dass ja tatsächlich dieses Bundesinstitut für Risikobewertung ja auch selber davon ausgeht, dass keine Gefahr von den Produkten ausgeht, selbst wenn da jetzt Fipronil gefunden wurde.
Tja, und was bleibt am Ende übrig? Fipronil ist immer noch drin in bestimmten Eierprodukten. Und wir Verbraucher müssen einfach total gut überlegen, was wollen wir davon noch wirklich essen und was besser nicht? Eierlikör käme bei mir sowieso nicht in Frage, aber es gibt ja andere Menschen, die lieben ihn, diesen Eierlikör.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich habe mich vorhin erstmal echt kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Und im Nachhinein habe ich gedacht, es ist auch ein bisschen ekelhaft. Es machen gerade einige Fotos auf Instagram die Runde. Und zwar könnt ihr dort bewundern Nasenhaar-Extensions, also verlängerte Nasenhaare, wenn ihr wohl so wollt, die quellen so richtig schön raus aus beiden Nasenlöchern. Und es ist ein bisschen schade, dass wir das jetzt hier nur beschreiben und euch eben nicht direkt zeigen können. Aber unser Reporter Johannes Döbbelt hat sich das natürlich nochmal ganz genau angesehen.
Ich musste.
Komm, du hast auch ein bisschen gelacht. Also wie werden die so lang, die Nasenhaare?
Also streng genommen sind das keine direkten Verlängerungen. Also die künstlichen Nasenhaare hängen jetzt nicht an den echten Nasenhaaren dran, sondern das sind künstliche Wimpern, die sich die Mädels auf Instagram, das sind vor allem Mädels, von außen an die Nasenlöcher dran kleben. Ja. Also, sieht zwar nicht so richtig echt aus, aber schon ziemlich widerlich, finde ich.
Es sieht fast aus, als wenn so eine Spinne da rauskommt.
Genau, mich hat das teilweise gar nicht so sehr an echte Nasenhaare erinnert, sondern als ob links und rechts so eine Spinne mit ganz vielen kleinen Füßen rauskrabbelt.
Wer hat sich den ganzen Quatsch ausgedacht?
Angefangen hat damit wahrscheinlich eine Instagram-Userin namens Gretchen Chen. Dann haben sie ihr ganz viele nachgemacht. Und diese Gretchen Chen, die war von dem Erfolg ihres Nasenhaar-Posts aber wohl ziemlich überrascht. Die schreibt: Ich hätte nicht gedacht, dass meine Nasenhaare so ein großes Ding werden. Danke an alle, die es geliked haben. Aber ich bin keine Beauty-Spezialistin. Vielleicht werde ich nie wieder etwas Beauty-mäßiges posten. Ist vielleicht auch ganz gut, so würde ich sagen. Denn besonders schön sind diese verlängerten Nasenhaare tatsächlich nicht.
Aber es ist irgendwie auch schön, dass auch für so einen Quatsch einfach Platz ist im Internet, oder? Also ich finde, allein dafür muss man es doch schon mögen. Nasenhaar-Extensions mithilfe von künstlichen Wimpern sind gerade das Ding auf Instagram. Die Redaktionskonferenz von heute, it is all over. Tschüss!
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.